Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Geopolitik.
Vor gut einem Jahr ist eine deutsche Wandergruppe in den Alishan-Gebirgen unterwegs, einer wunderschönen, majestätischen Gebirgsregion in Taiwan. Die Gruppe, zwei Männer, zwei Frauen, genießt die friedliche Landschaft. Plötzlich kommt eine jüngere Frau auf einen der Männer zu und bittet ihn freundlich, ein Foto von ihr zu machen, und der Mann kommt der Bitte gerne nach. Doch etwas macht ihn stutzig. Die Frau spricht mit einem deutlichen Akzent aus dem Norden Chinas. Und der Mann fragt nach, woher sie sei. Und tatsächlich, die Frau bestätigt, sie komme aus China. Und das ist ungewöhnlich, denn zu dieser Zeit, also vor einem Jahr, erlässt Peking keine Ausreiseerlaubnisse mehr für seine Bürger nach Taiwan. Und das weiß dieser Wanderer und er beendet leicht misstrauisch das Gespräch. Die Geschichte geht weiter. Auf dem Rückweg zum Hotel bemerkt die deutsche Wandergruppe, dass die Frau sie verfolgt. Und dann auch noch im Hotel, da setzt sie sich in der Lobby ganz nah ran. Was ist da los? Und das kann uns wohl einer dieser Wanderer erzählen. Und den begrüße ich heute bei NZZ Geopolitik, den Sinologen Jürgen Kremp. Sie waren einer dieser Wanderer.
Ja, hallo Herr Vogel. Also wir waren zwei Ehepaare, mein deutscher Journalistenkollege, ein guter alter Freund und seine Frau aus Deutschland angereist und ich und meine Frau. Meine Frau ist Taiwanerin. Und als wir in Taipei zurück waren, bin ich schnurstracks zur Konterspionage, zum Ministerium für Justice, also Ministry of Justice Investigative Bureau, das ist sowas wie der FBI in Taiwan, sagt, Leute, bin ich jetzt schon vollkommen paranoid, weil ich jetzt in diesem Jahr auf einer Taiwan Fellowship an dem Thema arbeite. Und sagt, lass uns checken. Und zu meiner Verwunderung zeigten sie mir innerhalb von 48 Stunden, wie uns die Frau sehr professionell gefolgt ist und was mich überrascht hat und auch ein bisschen schockiert hat. Sie hatten auch Bilder aus unserer Hotellobby, wo sich die Dame neben meinem Freund gesetzt hat. Und dann sagte ich, was will die von mir? Und sie sagt, das ist A-Einschüchterung. Sie wollen sagen, egal wo du bist und besonders mit diesem heiklen Thema, wir wissen immer, was du tust. Und sie wollten höchstwahrscheinlich auch meinen Fingerabdruck und meinen neuesten Screenshot, also ein neues Foto von mir.
Wen meinen Sie mit Sie?
Die Geheimdienste in Peking. Also ich war da 8 Jahre und ich wurde von denen ständig verfolgt. Kollegen sagten immer in Bezug auf mich, he's on top of the shitlist. Warum? Mir war es gelungen, das weiß natürlich keiner, was meine Quelle ist, mir war es gelungen, über Jahre die Top-Secret-Dokumente vom Tisch des Politbüros zu bekommen. Und ich hatte wirklich tiefe Einblicke in dieses System. Und deswegen war der Geheimdienst in China ständig auf meiner Fährte.
Diese Zeiten, als Sie für den Spiegel in Peking waren, die sind aber schon lange vorbei. Und heute leben und forschen Sie in Taiwan. Und wieder werden Sie verfolgt.
Ja, mitten in Taiwan bei einem Ausflug. Das zeigt uns einfach, dass die chinesischen Geheimdienste die taiwanischen Gesellschaft schon sehr weit penetriert haben.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel. Viele glauben, dass China bald Taiwan angreift, um die Insel gewaltsam mit dem Festland zu vereinen. Doch der Sinologe, ehemalige Spiegeljournalist und Geheimdienstexperte Jürgen Kremp sagt, der Angriff auf Taiwan hat längst begonnen. Herr Kremp, wie meinen Sie das?
Taiwan wird zum Beispiel täglich von 2,6 Millionen Cyberangriffen überrollt. Es gibt immer wieder chinesische Manöver um Taiwan herum, die eine Blockade üben. Und es gibt eben so viele Geheimnismitarbeiter, Operatives oder Leute, die zuarbeiten, die längst in Taiwan sind. Und es wird auf allen Ebenen versucht, die Existenz der Republik China, also des Staates Taiwan, und ich sage, es ist ein Staat, ich denke, nach allen internationalen Grundsätzen ist es eigentlich eine Nation, nur nicht anerkannt. Und die Chinesen, die Volkschinesen versuchen eben, dieses Land kaputt zu machen. Und der hybride Krieg gegen Taiwan, aber auch gegen den Westen, hat lange, lange begonnen.
Und genau heute wollen wir über diesen hybriden Krieg ja sprechen. Was ist genau das Ziel der Chinesen?
Ja, das können wir natürlich nur erraten. Die Studenten an meiner Uni fragen mich das oft. Und weil es keine einfache Erklärung dafür gibt, habe ich so ein AI gebastelt. Und alle Zuhörer kennen ja das Bild von Mao Zedong, der am Tiananmen am Eingang zu dem Kaiserpalast in Peking da hängt. Und da habe ich einfach Xi Jinping reingebastelt in Mandarin oder in Kaiserrobe. Und ich glaube, das ist das eigentliche Ziel. Wie Putin Peter II. Oder Wladimir II. Oder III. Werden will, so möchte wohl Xi Jinping einfach in der Hierarchie der KP-Führer noch über Mao stehen. Das ist ein ganz persönliches Motiv. Und seit Xi Jinping an die Macht gekommen ist, 2012, hat er eben sein ganzes Schalten und Walten darauf eingerichtet, Taiwan sich einzuverleiben und zu sagen, schaut her, endlich haben wir unser heiliges, da geht es immer um heilige Nationen und so weiter, das heilige Ziel der Wiedervereinigung der chinesischen Nation erreicht. Und das ist sein Ziel. Es gibt natürlich andere Ziele, wie die Hightech-Industrie in Taiwan sich unter den Nagel zu reißen, um dem Westen einen Morgentauplan aufzuzwingen. Aber ich denke, es sind untergeordnete Ziele. Er möchte einfach das heilige Ziel der chinesischen Nation auf Wiedervereinigung erreichen. Das sehen die Taiwanesen natürlich etwas anders.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Weiß man denn, wie die Taiwanesen dazu stehen? Gibt es da Daten?
Ja, es gibt viele Meinungsumfragen. Und dann werden verschiedene Punkte abgefragt. Was wäre, wenn? Und wenn man das zusammenfasst, sind über 80% der Taiwaner möchten nicht mit dieser Volksrepublik China vereint werden. Die meisten Leute wollen einfach den Status quo erhalten, der ja bis vor Xi Jinping eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und alle Führer und alle KP-Führer vor Xi Jinping, die konnten damit irgendwie leben. Sie haben eine ähnliche Kultur, sie haben zum Teil eine gemeinsame Sprache. Und die Taiwaner waren sogar lange die größten Investoren in der Volksrepublik China. Aber das hat einfach Xi Jinping über den Haufen geworfen und fährt einen extremen Nationalismus. Ich versuche meinen Studenten immer zu erklären, dass es eigentlich kein Nationalismus ist, sondern ein Neofaschismus. Aber um auf Taiwan zurückzukommen, die Mehrheit der Taiwanesen möchte nicht mit diesem autokratischen System vereinigt werden.
Und Sie selber haben sich jetzt quasi spezialisiert. Sie forschen ja eben zur Arbeit des chinesischen Geheimdienstes, wie die Taiwan infiltrieren. Ist das der Hauptakteur? Das wirkt für mich aus der Ferne recht abstrakt.
Es gibt ja verschiedene chinesische Geheimdienste und die versuchen es mit allen geheimdienstlichen Mitteln und mit allen Mitteln der Hybriden, also der psychologischen Kriegsführung, Taiwan möglichst sich unter den Nagel zu reißen, ohne dass ein Schuss fällt. Also mit Cyberangriffen, mit Bestechungsversuchen gegenüber Militärangehörigen. Sie haben vor Jahren über einen Mittelsmann den größten taiwanischen Medienkonzern gekauft. Das wäre wie wenn zum Beispiel die NZZ jetzt von Putin gekauft worden wäre. Ja. Das hat sich in Taiwan vor Jahren schon abgespielt. Und die feuern natürlich ständig aus allen Rohren gegen alle Taiwaner, die einfach die liberale Demokratie erhalten wollen.
Dann gehen wir gleich darauf ein. Also das heißt, der Umgang mit Information, mit Desinformation, mit Propaganda scheint in Taiwan eine tägliche Herausforderung zu sein. Können Sie erläutern, was da genau passiert?
Ja, ganz konkret in diesem Medienkonzern OneWand, da ruft täglich am Nachmittag ruft die United Front, das ist eine Art Geheimdienst aus Peking an, so eine Front, die sich um Auslandschinesen kümmert und schreibt vor, wie die Überschriften in diesen Medien auszusehen haben oder was behandelt werden darf. Also wieder das Bild Putin, Schweiz und NZZ, dann ruft nachmittags Herr Putin bei dem Chefredakteur der NZZ an, sagt, mein Lieber, heute machen wir dieses Thema und die Überschrift machen wir und das Thema gefällt mir nicht. Oder du musst jetzt mal eine Kampagne gegen die Separatisten, heißt es ja immer, gegen die Separatisten fahren.
Woher wissen Sie das?
da gab es eine lange, große, ausgezeichnete Geschichte von einer Kollegin in der Financial Times, einer deutschen Kollegin. Und daraufhin hat sie dieser Medienkonzern verklagt auf, ich glaube, viele Millionen oder gar 100 Millionen, ich glaube, viele Millionen. Und sie hat den Prozess gewonnen vor einem taiwanischen Gericht. Sagt, da muss man nicht klagen, das ist allseits bekannt. Und der übermächtige Medienkonzern musste seine Klage wieder zurückziehen. Mhm. Aber um da keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, es gibt natürlich sehr viele ausgezeichnete liberale Medientageszeitungen und, was heute eben in der Medienlandschaft dazu gehört.
Wobei man schon sagen muss, die Medien sind ja auch kein Steckenpferd der Chinesen, also der Kommunistischen Partei in Peking, aber Social Media schon. Also das ist ja mit TikTok und anderen Produkten sind sie sehr erfolgreich in der ganzen Welt. Wie spürt man die Social Media Macht in Taiwan?
Das ist ein großes, großes Problem. Das sehe ich selbst in meiner taiwanischen Familie. Gibt es Teile der Familie, die sich von dieser TikTok-Geheimwäsche und Ähnlichem total überrollen lässt. Am Anfang war das noch nicht so professionell. Da sah man sofort, das ist in Kurzzeichen geschrieben. Die Volkschinesen haben die ursprünglichen Schriftzeichen etwas verkürzt und das ist es einfacher zu schreiben. Die Taiwaner haben das nicht gemacht. Mhm. Aber heute ist es sehr professionell und in Südchina gibt es ganze Trollfarmen. Gerade heute ging wieder eine Geschichte auf X rum, dass da Hunderttausende von Trollen arbeiten, deren Aufgabe ist, liberale Demokratien zu zerstören oder zu überfluten. Und eben das Hauptziel wegen der gemeinsamen Sprache ist Taiwan.
Mhm. Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Ja, es gibt täglich neue Beispiele dafür. Da werden Nachrichten im Festland China erfunden und die schwemmen den taiwanischen Markt, dass der Präsident korrupt sei und man hätte jetzt einen neuen Fall da aufgetan. Es gibt taiwanische Institutionen, die sich nur damit beschäftigen, jeden Tag die Falschmeldungen aus Festlandschina zu widerlegen. Korruption in der Regierungspartei, dass Soldaten ihre Waffen niederlegen würden, sobald die Chinesen kommen. Und da gibt es auch konkrete Fälle, wo Soldaten eben bestochen worden sind und diese Videos produzieren lassen, flooding the zone, damit wir die soziale Medienszene dann täglich Millionen und Abermillionen geflutet.
中共中央总书记习近平
Und in den sozialen Medien hat ein politisches Ereignis in diesem Jahr für großes Aufsehen gesorgt. Im April ist die Oppositionsführerin von Taiwan, die Nationalistin Chen Li-wen, nach Peking gereist. Sie hat dort Xi Jinping getroffen. Eine Rede gehalten, ihre Reise als eine patriotische Reise dargestellt. Und das musste sie auch, denn seit 10 Jahren ist es zu keinem Spitzentreffen gekommen zwischen einem Politiker aus Taiwan und einem Politiker aus China. Aber eben, Chen Li-wen gehört zu den Nationalisten Taiwans und ist damit Peking freundlich.
Man hat ja noch gesagt, sie darf nur flache Schuhe anziehen, weil sie eine ziemlich große Frau ist und Xi Jinping taucht immer in verschiedenen Größen auf. Also wenn er neben Trump steht, hat er extrem hohe Schuhe an oder ein Kissen. Und wenn er neben Putin ist, ist er wieder kleiner. Und er wurde eben gesagt, du musst ganz flache Schuhe ziehen, du darfst um Himmels Willen nicht größer sein als Xi Jinping. Also das sind so Randanekdoten. Aber sie ist da eben voll in die Propagandaschiene der Volkschinesen gefahren. Und sie zeigt eben, wie gespalten die Lager sind und wie stark die fünfte Kolonne Pekings mittlerweile ist.
Vielleicht lassen Sie mich ganz kurz hier noch einen kleinen Einschub machen, Herr Kremp. Als fünfte Kolonne werden Gruppen bezeichnet, die heimlich an einem Sturz der Regierung arbeiten für eine fremde Macht.
Die fünfte Kolonne, das kennen wir aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Die fünfte Kolonne Pekings ist extrem groß und sie wird höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das justiziabel ist, wenn ich das sage, sie wird von Peking bezahlt. Und wenn Wahlen stattfinden, da werden die Geschäftsleute, die taiwanischen Geschäftsleute im Festland China, werden zusammengedrommelt. Und diese Einheitsfront sagt den taiwanischen Geschäftsleuten dann, wenn ihr hier weiter Geschäfte machen wollt, dann müsst ihr patriotisch wählen und müsst die auch unterstützen. Dann kriegen die Geld. Das Geld wird über irgendwelche Konten nach Taiwan transferiert und geht gezielt in die Kassen dieser pro-chinesischen Parteien.
Das heißt in anderen Worten, auch auf der ganz normalen politischen Ebene hat Peking Einfluss in Taiwan.
Ja, aber die große Frage, mit der ich mich an meiner Arbeit beschäftigt habe, wie weit sind die Dienste und das Militär infiltriert? Da die frühere, ich will jetzt nicht so viele chinesische Namen ins Spiel bringen, Tsai Ing-wen, die Präsidentin, die hat relativ gut, ohne große Brutalität, in dem Apparat aufgeräumt und hat eben mehr demokratische Kräfte in die Militärs und die Dienste gebracht. Aber es gibt wohl immer noch so eine fünfte Kolonne in den Diensten. Letztlich weiß man nie, was tun die, wenn die Chinesen angreifen würden. Aber ich würde die Zahl jetzt im einstelligen Bereich sehen. Also diese Gefahr ist gebannt. Aber die Chinesen pumpen eben extrem viel Geld in Desinformation, in Parteien, in Medien. Und wie wir das ja auch in Europa sehen, es gibt ja immer wieder diese Kräfte, die denken, das Modell von Wladimir Putin wäre das ideale Modell für unsere Gesellschaften. Und so gibt es eben in Taiwan auch Leute, die trotz lebhafter Demokratie denken, in einem Einparteienstaat fühlt es sich gemütlicher an oder was auch immer.
Ganz am Anfang unseres Gesprächs haben Sie gesagt, dass Taiwan jeden Tag über 2 Millionen Cyberangriffe abwehren muss. Also das heißt, die stecken mittendrin in so einer Art Cyberabwehrkampf.
Ja, die werden jeden Tag, wenn ich so salopp sagen kann, regelrecht zugeballert. Die Hackeraktivitäten werden im Wesentlichen von Hackergruppen unter der Volksbefreiungsarmee geführt. Die unterstehen der Volksbefreiungsarmee, sind aber zum Teil auch wirtschaftlich organisiert. Also einerseits greifen die taiwanesische Institutionen an, legen Webseiten lahm, überschwemmen Taiwan mit Falschinformationen, aber andererseits machen die dann auch diese Erpressungsversuche gegen Banken, versuchen Systeme lahmzulegen und fordern dann Erpressungsgelder für das Freischalten. Und das passiert ja auch in der Schweiz gegen Banken und in Deutschland gegen Institutionen. Aber die versuchen dann zum Beispiel Wasserwerke lahmzulegen. Talsperren möchte man mit Computerviren infizieren oder hat man infiziert, um am Tag X zum Beispiel die Schleusen an Wasserkraftwerken zu öffnen oder die Wasserversorgung und die Elektrizitätsversorgung in Großstädten lahmzulegen, um Chaos zu stiften. Die Seiten von liberalen Tageszeitungen lahmzulegen und Elektrizitätswerke. Das findet täglich statt.
Wir sind gleich zurück. Sie wünschen sich die Sicherheit eines Schweizer Vermögensverwalters, aber mit tiefen Kosten und persönlicher Strategie? Probieren Sie es digital mit Truewealth. Neu mit dem Geschenkgutschein für das ETF-Kinderportfolio. www.truewealth.ch.
Also wenn Sie mich mal zusammenfassen lassen, wir haben die jetzt gerade erwähnten Cyberangriffe, wo die Unterwanderung stattfindet. Wir haben Desinformation und Propaganda und wir haben natürlich eine Art Vertrauensverlust in die Politik, weil man nicht genau weiß, wie fest Peking da Einfluss hat. Welche Auswirkungen hat denn das auf das gesellschaftliche Leben in Taiwan und auf die Mentalität, wenn man weiß, dass man subtil, passiv-aggressiv eigentlich die ganze Zeit angegriffen wird?
Ja, die Gesellschaft ist gespalten. Es gibt junge Taiwaner, die sagen, ja, sollen sie doch kommen. Wenn sie Krieg wollen, dann führen wir den Krieg. Es gibt Leute, die sagen, um Himmels Willen, kein Krieg. Lieber vereinigen wir uns mit denen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das ist doch alles schön, was da drüben passiert. Warum machen wir dieses Theater? Das wollen ja nur die Amerikaner so. Eben das What's About Americanism. Die sagen, ja, wir müssen heim ins Reich, da geht es uns doch viel besser. Die Gesellschaft ist gespalten, viele Leute sind einfach auch schlecht informiert. Also gar nicht anders wie bei uns, dass viele Leute, die auch eben das nicht auseinanderhalten können oder die nicht so politisiert sind wie wir beide oder auch einfacher gestrickt sind, die fallen eben auf diese Propaganda rein.
Und was macht die Regierung dagegen, gegen diese ganze Unterwanderung? Also gibt es da überhaupt Maßnahmen?
Ja, die Etats für Konterspionage sind hoch, für Kampf gegen diese Cyberangriffe ist extrem gut. Mittlerweile hat die taiwanische Regierung erkannt, dass man anders Krieg führen muss, auch aus der Ukraine gelernt, dass man jetzt das Drohnenprogramm ausbauen muss. Es gibt extrem gute Kontrolle des Cyberraumes. Aber man weiß, dass so ein Konflikt ständig ausbrechen kann. Also ich habe am Anfang meiner Studie habe ich ein paar Generäle getroffen. Ich habe ja in Taiwan schon studiert und Freunde von mir sind Minister geworden, einige Generäle. Und ich weiß, da saßen wir mal in einem großen Hotel zum Mittagessen. Das heißt, sag mal, wie wahrscheinlich ist es, dass es zum Konflikt kommt? Und der General war von der Raketenabwehr und sagte 50-50. Und da sage ich, du weißt schon, was 50-50 heißt. Ich sagte, ja, es kann jede Sekunde losgehen. Jedes Mal, wenn wir Abwehrflugzeuge hochschicken, weil die unseren Luftraum penetrieren, dann kann es krachen. Also 50-50 heißt 1:1. Mhm. Jede Sekunde kann es losgehen. Und das zermürbt natürlich auch eine Gesellschaft. Diese ständigen Angriffe im militärischen Raum und im hybriden Raum, die sind ja auch dazu angelegt, eine Gesellschaft und auch militärisches Material zu zermürben. Mhm. Aber trotz allem, ich bin immer wieder überrascht, wie gelassen die Leute in Taiwan sind.
Trotzdem muss ich Ihnen sagen, also ich habe Ihre Arbeit jetzt gelesen und auch das, was Sie jetzt da so beschreiben, wie weit die Chinesen jetzt da gehen mit dieser Unterwanderung. Und wir wissen ja nicht genau, wo die überall schon drin waren. Das muss ja nur in einem Wasserwerk, in einem Elektrizitätswerk, eine Schadsoftware drin sein und da gibt es eine Riesenkatastrophe. Das kann man doch so nicht einfach hinnehmen. Und ich musste auch bei der Lektüre Ihrer Arbeit an die USA denken. Taiwan ist ein wichtiger Verbündeter der USA. Was weiß man, was die Amerikaner eigentlich dagegen unternehmen?
Ja, es gibt ja diesen Taiwan Relations Act. Das ist ein Gesetz der Amerikaner in den 70er Jahren verabschiedet, dass man Taiwan auch notfalls militärisch verteidigen wird. Und wir wissen ja alle, wir haben jetzt einen etwas wankelmütigen Präsidenten in den USA, egal wie man das beurteilt. Man hat immer Angst, er würde nicht dazu stehen. Aber ich habe jetzt in den letzten 18 Monaten sehr viel mit Leuten in den Diensten und im Militär gesprochen und auch wirklich hochrangigen Leuten. Und das Credo ist immer, our support for Taiwan is rock solid, also ist felsenfest. Warum? Wenn Taiwan, der unsinkbare Flugzeugträger, fällt, können die Chinesen ihre Macht so weit in den Pazifik projizieren, dass es eine Katastrophe für Amerika wäre. Denn dann tauchen U-Boote irgendwann vor der amerikanischen Westküste auf oder vor Hawaii. Und das wäre das Ende der Pax America. Und das wäre auch das Ende des amerikanischen Einflusses in Asien. Warum? Weil dann Japan erpressbar wäre oder wenn die chinesische Einflusssphäre fallen würde, gibt es ja auch einen Verteidigungsbeistandspakt. Südkorea ohnehin, die Philippinen. Und die Amerikaner haben ja seit den 70er Jahren die Volksrepublik China anerkannt. Aber im Moment gibt es ungefähr 1000 amerikanische Militärberater auf Taiwan. Das weiß jeder, aber man spricht nicht so gern drüber. Und ich habe das auch eben mit den entsprechenden Kreisen diskutiert. Ja, die sind da. Ungefähr die gleiche Zahl wie in Vietnam vor dem Ausbruch des Vietnamkrieges. Die sind dann immer ein paar Monate da. Wie die getarnt sind, das sage ich jetzt nicht im öffentlichen Podcast, aber die sind da und werden ausgetauscht und die trainieren auch die taiwanesische Armee im Häuserkampf zum Beispiel. Mhm. Also man geht dann davon aus, wenn die Chinesen mal da sind, was macht man dann? Denn die Taiwaner müssten einen Angriff oder einen Überraschungsangriff im militärischen Bereich, also nicht im hybriden Bereich, ungefähr 2 Wochen standhalten. Dann könnten die Amerikaner aus Okinawa kommen und dann würden wahrscheinlich auch die Japaner, zumindest in der jetzigen Regierung, kommen. Dann wäre das ein fürchterliches Gemetzel. Aber 2 Wochen müssen die Taiwaner selbst aushalten. Und wie gesagt, mir sagen die höchsten Vertreter, our support for Taiwan is rock solid.
Das heißt, den Regierungen in Washington, Berlin, London ist es und sollte es eben nicht egal sein, was in Taiwan passiert.
Ja, ich argumentiere ja mit dem Kanarienvogel in der Kohlenmine. Mhm. Sie wissen ja, früher hat man in Kohlenminen hat man Kanarienvögel mitgenommen, weil die das, wenn Kohlenmonoxid ausgetreten ist, die konnten das eher ahnen oder die sind früher tot umgefallen. Und das ist so ein Lackmustest, was in Taiwan passiert, gegen eine westliche Demokratie, auch gegen die Philippinen zum Beispiel. Da findet ja auch eine viel intensivere Unterwanderung statt. Und das droht uns als Gesellschaften auch. Wir müssen aufwachen. Dieses Konzept, was ja auch die Deutschen lange gepredigt haben von Handel durch Wandel, das hat leider, ich war auch ein großer Anhänger davon, das hat leider nicht funktioniert. Und diese antidemokratischen Kräfte gehen davon aus, dass es keine Koexistenz geben kann. Denn die demokratischen Gesellschaften sind per se eine Bedrohung für sie. Mhm. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Warum ist Xi Jinping so versessen, erst Hongkong und jetzt Taiwan umzuwandeln oder heim ins, oder in sein Reich zu holen, nicht heim in sein Reich zu holen? Weil die schiere Existenz eines demokratischen Chinas bedroht schon sein Konzept, dass China einen Führer braucht. Deswegen habe ich auch eingangs von einem faschistoiden Konzept gesprochen. China braucht einen Führer, die Chinesen sind nicht reif genug für Demokratie, bla bla bla. Und dieser ganze Unsinn, mit dem die Volkschinesen jetzt schon seit 70 Jahren Gehirn gewaschen werden, da ist Taiwan der Gegenbeweis. China kann demokratisch sein, China kann frei sein. Ich würde sogar sagen, wenn China frei und demokratisch wäre, dann würde sich die Kreativität erst mehr entfachen. Und deswegen ist Taiwan so gefährlich für Xi Jinping. Und deswegen hat uns die Kommunistische Partei Chinas den Krieg erklärt, weil wir der Gegenbeweis sind oder Taiwan der Gegenbeweis ist.
Also Taiwan ist quasi wie eine Art Testfall natürlich auch für den Westen.
Ja, es ist das Labor für die Volksrepublik. Aber der Virus ist schon lange, hat sich schon lange ausgebreitet in westliche Gesellschaften. Und an Viren wird man eben krank. Und da müssen wir endlich aufwachen, bevor wir tot sind.
Jürgen Krämp, vielen Dank. Drastische Worte zum Schluss.
War ein schönes Schlusswort, ja.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit Jürgen Krämp. Der Sinologe hat untersucht, wie die chinesischen Nachrichtendienste Taiwan in den verschiedensten Bereichen des Lebens unterwandert haben. Jürgen Krämp war lange für den Spiegel in der Region und forscht heute am Institut für Menschenrechte der Universität Suzhou in Taipei. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr könnt uns schreiben an geopolitik@nzz.ch. Mein Name David Vogel.